Wolfgang.
Thomas.
Wie geht's dir?
Sehr gut. Dir?
Oh, sehr gut ist krass. Mir geht's gut. Ja, gut ist bisschen untertrieben. Eigentlich geht's mir auch sehr gut. Ich habe jetzt mal langes Wochenende gehabt nach dem ganzen Seminarhassel mit Wien und dann wieder Darmstadt. Habe ich jetzt zum ersten Mal ein langes Wochenende gehabt. Habe natürlich trotzdem gearbeitet, aber nicht am Patienten. Ja. Kein Seminar gehabt und deswegen bin ich sehr gut drauf.
Langes Wochenende ist dann Mittwoch bis Dienstag.
Montag bis Montag. Ja. Gut. Wolfgang,
Thomas.
hast du was auf der Liste? Ich muss erstmal. Wir sind jetzt gerade hier in diese Folge reingerusht nach unserem kleinen Plausch, Off-Mic. Ich habe verschiedene Themen auf der Liste. Was mich als erstes interessiert, gibt es einen Hamza fragt diese Woche?
Ja.
Sehr gut. Hast du Themen auf der Liste, die dir sehr am Herzen liegen? Dann können wir damit anfangen. Vielleicht vorab, ich bin vorhin Roller gefahren. Bitte frag mich nicht, wie ich drauf kam. Aber da kam, ich denke ja sehr oft an dich, ne? Und da kam mir die folgende Frage in den Kopf. Bist du, wenn du dich entscheiden müsstest, okay, den Rest deines Lebens, Nudist oder Veganer, Wolfgang? Wo bist du näher dran? Was würdest du machen?
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr einfache Antwort.
Nudist.
100%.
Ja. Du bist aber auch so ein Typ, den ich mir nicht nackt vorstellen kann, ey. Ich habe mir gefragt, würdest du dann sagen, so, ach komm, fuck it, ich ziehe Klamotten an und dann habe ich gedacht, so, dann regelst du das mit deinen Weideproteinen und allem Möglichen, savest du dir irgendwie die Zufuhr.
Ist aber nicht vegan.
Ah ja, okay, ja. Aber du hast auch veganes. Hast du veganes Proteinpulver?
Habe ich.
Na, okay. Siehst du? Okay, Wolfgang, was hast du auf der Liste?
Ich habe eine gute Frage. Und zwar kam die rein. Servus Wolfgang, gerade im Buch von Punkt, 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 Punkt über das Thema Ansatz-Ursprung-Training gelesen. Also, dass ein Muskel so trainiert werden kann, dass er entweder mehr am Ansatz hypertrophiert oder am Ursprung. Laut Ihnen führt ein Training, wobei die maximale Spannung in der maximalen Verkürzung zu einer Ursprungshypertrophie. Und wenn die maximale Spannung bei maximaler Dehnung erfolgt, zu einer Ansatzhypertrophie. Als Beispiel wird Scott Curls für eine Ansatzhypertrophie und Konzentrationscurls für eine Ursprungshypertrophie genommen. Inwieweit ist das richtig und beeinflussbar? Vielleicht ja ein Thema für den Podcast. Wäre sehr interessant, deine bzw. eure Meinung dazu zu hören. Lieber Gruß. Da würde ich natürlich anfügen, dass neben der Meinung hier sicherlich die Faktenlage auch eine Rolle spielt.
Sehr gut. Bevor wir einsteigen, würde ich sagen, lass uns die Frage noch einmal so ein bisschen auseinanderklabustern, damit sie
Gerne.
wirklich auch jeder versteht. Also, die Frage ist, also ein Muskel hat einen Ursprung und einen Ansatz. Beim Bizeps, darum geht es jetzt gerade, ist der Ursprung eher schulternah und der Ansatz eher am Ellenbogen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich verschiedene Übungen auswähle, die verschiedene Ausgangspositionen haben, also einmal habe ich zum Beispiel den Muskel auf einer starken Dehnung, das andere Mal habe ich vielleicht die Schultern ein bisschen mehr in der Flexion. Kann ich dann durch diese spezifische Übungsauswahl bestimmen, wo der Muskel mehr hypertrophiert? Also kann ich den Bizeps etwas voluminöser oder stärker auftrainieren im Bereich der Schulter, also im oberen Anteil? Vielleicht können wir ihn halbieren, in der oberen Hälfte des Bizeps, also im Schulterbereich. Oder kann ich ihn ansatznäher stärker oder hypertrophieren lassen, das heißt dann eher ellenbogennah. Kann man die Frage so kann man sie so ein bisschen runterbrechen, oder?
Also,
Tatsächlich fällt mir auch fast nur der Bizeps ein, vielleicht noch der Beinbeuger oder die Beinbeuger, was so ein bisschen dann so Richtung, aber da gehen wir bestimmt gleich noch drauf, so ein bisschen rumänisches Kreuzheben versus verschiedene andere Varianten des Kreuzhebens. Okay, erklär erstmal ganz kurz nochmal die beiden Übungen, die jetzt. Wer hat es geschrieben? Hast du einen Namen?
nee.
Okay, nennen wir ihn Andreas. Was wollte er jetzt wissen?
Also im Endeffekt ging es darum, ob verschiedene Übungen Muskeln an verschiedenen Stellen hypertrophieren können. So, das ist die Grundaussage.
Okay.
Sein
Welche Übungen?
Beispiel
Ja,
war
bitte.
Konzentrationscurls für Ursprungshypertrophie und Scott-Curls für Ansatzhypertrophie.
Konzentrationscurls, damit wir über das Gleiche reden, ist zum Beispiel eine Schrägbank, 45 Grad eingestellt, der Oberarm liegt drauf und ich konzentriere mich drauf, mache nur eine Übung. Oder,
Konzentrationscurl ist, du bist vorgebeugt und in klassischer Weise Oberarm, ne? Der Oberarm ist an deinem Innenseite Oberschenkel.
Ja, okay, alles klar. Okay, also
technisch gesehen, er redet von maximaler Kontraktion und maximaler Dehnung. Ein Scott Curl ist keine maximale Dehnung. Die maximale Dehnung ist das Schrägbein Curl, da man den Ellbogen hinter den Körper führen muss, um optimal oder maximal Dehnung auf den Bizeps zu bekommen. Insbesondere genau. Langer Bizepskopf. Ebenfalls ist es Konzentrationscurl, nicht maximale Kontraktion. Denn maximale Kontraktion würde auf jeden Fall immer eine Supination, eine Flexion der Schulter und eine Flexion des Arms bedeuten. Das heißt, Überkopfvarianten mit dem Kabel sind maximale Kontraktion. Nur technisch, dass wir das ein bisschen auseinander.
Ja. Okay, erstmal 45 Grad, du hast es gerade so gesagt, und du weißt, worüber man redet, und ich bin mir sicher, die meisten Leute, die auch Seminare bei dir gemacht haben, wissen es auch, vielleicht auch für die Physiotherapeuten. Wir meinen, du sitzt auf einer Schrägbank, 45 Grad eingestellt, und du lehnst mit dem Oberkörper hinten an. Richtig. Und die Arme hängen nach unten. Dadurch hast du schon eine krasse Vordehnung auf dem Bizeps. Für die Leute, die es noch nie gemacht haben, macht das mal. Also wenn ihr zum Beispiel Klassiker im Stehen. Ich habe heute übrigens, da müssen wir auch noch drauf eingehen, ich war mal wieder im Fitnessstudio, jetzt in den letzten 3 Tagen 2 Mal hier in Frankfurt. Und was man da sieht, ich habe zum Beispiel gehende Bizeps-Curls arrhythmisch gesehen, Wolfgang. Eine Übung, die fantastisch aussieht. Und wenn man nur solche Übungen gewöhnt ist oder zum Beispiel klassisch Langhantel-Bizeps-Curls im Stehen, da arbeitest du halt nicht aus dieser Vordehnung. Und wenn du dich dann einmal auf so eine Schrägbank setzt, 45 Grad nach hinten, und hast diesen Stretch und machst dann mal Bizeps-Curls mit den Kurzhanteln, wirst du A, deutlich weniger Gewicht bewegen können als gewohnt, und B, den Muskelkater deines Lebens haben, wenn du es nicht gewohnt bist, in dieser Vordehnung zu arbeiten. Okay, die Übung haben wir geklärt, Konzentrations-Curls haben wir geklärt. Jetzt vielleicht deine Expertise. Ist es möglich oder ist es nicht möglich?
Was sagst du?
Ich würde sagen, grundsätzlich kontrahiert der gesamte Muskel.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, jein. Ich würde aber auch sagen, es ist ein Stück weit möglich. Ich erklär dir auch gleich, warum ich das glaube. Nee, sag du zuerst.
Ich kenne keinerlei Nachweis. Ich habe noch nie in einer Form einen Nachweis gesehen. Das ist ein klassischer Fall von nette Geschichte in der Theorie, aber in der Praxis kompletter Unsinn.
Okay.
Der Muskelbauch wird insgesamt größer. Du kannst die Grundform eines Muskelbauchs nicht verändern. Du kannst nicht dafür sorgen, dass der untere Teil deines Bizeps, der Ansatz, mehr hypertrophiert als der obere Teil deines Bizeps, der Ursprung.
Ja, es kontrahiert immer der gesamte Muskel. Genau. Ne?
Das geht nicht, Punkt.
Ja. Jetzt pass auf, jetzt bin ich schon gespannt. Wieder, ist eine geile Frage. Und zwar, ich habe gerade versucht, folgenden Übertrag zu machen. Patient kommt zu mir, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, Thema ist das gleiche, und hat zum Beispiel eine Muskelverletzung des Beinbeugers, also des Bizeps femoris zum Beispiel. Eigentlich kann es nur der Bizeps femoris sein. Hat er die Verletzung zum Beispiel mittig im Muskelbauch, und der Muskelbauch ist ja eher im oberen Drittel des Oberschenkels, dann deutet das ist jetzt aber nur ein Erfahrungswert, dann deutet das eher darauf hin, dass es eine Thematik vom Becken ist. Also dass zum Beispiel eine Beckenschaufel nach vorne steht, es gibt auch verschiedene andere Variationen, ich mache nur ein Beispiel. Wenn die Beckenschaufel nach vorne steht, dann ist Ursprung und Ansatz weiter voneinander entfernt und die primäre Dysfunktion liegt oben und deswegen verletzt er sich häufiger den Muskelbauch. Okay?
Mhm.
Hat er die Verletzung aber zum Beispiel mehr im unteren Muskelbauch beziehungsweise auch im tendomuskulären Übergang und die Bizepssehne ist teilweise verletzt? Ich betone nochmals, nur ein Erfahrungswert. Liegt es häufig daran, dass dann eher die Fibula zu weit kaudalisiert steht? Das, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das heißt, je nachdem, wo die Verletzung auftritt, ob sie weiter oben ist oder weiter unten, nochmal, das ist nur ein Erfahrungswert, dann, wenn die Verletzung weiter oben ist, dann finde ich auch in den meisten Fällen das Problem eher in der Nähe dieser Verletzung, das heißt beckenlastig. Oder ist die Verletzung weiter unten, dann finde ich die Verletzung häufig Auch in diesem Bereich heißt es zum Beispiel eher Fibula oder das statische Problem. Das ist ein Erfahrungswert, der aber ist jetzt schwierig mit signifikant, mit dem Griff um sich zu werfen, wenn wir über Erfahrungswerte reden. Aber das ist was ich sehr lange Zeit beobachte und das auch immer weiter verfolge. Aus dieser Perspektive würde ich sagen, kann es schon sein, dass man eher eine Verletzung hat, die ursprungslastig ist oder die ansatzlastig ist. Deswegen.
Dann würde ich zustimmen.
Ja, deswegen habe ich gesagt, okay, grundsätzlich, wenn wir jetzt über das Thema Muskelaufbau reden, der Muskel kontrahiert immer vollständig. Es ist nicht möglich, einen einzelnen Teil zu kontrahieren. Aber deswegen hätte mich interessiert, was du jetzt sagst.
Das ist ein guter Punkt, aber dem stimme ich zu. Was ist das primäre Szenario, in dem sich jemand den Bizeps im unteren Bereich verletzt? Also oberer Bereich ist klassische, was ich sehe, Sprinten und du bist quasi in der Hüftbeugung und du zuppelst den Beinbizeps. Das sind klassischerweise relativ hohe Verletzungen, also ja. Ist relativ weit oben im Beinbizeps. In welchem Szenario verletze ich mir den unteren Bereich?
Diese Frage?
Ja.
Oder
ja.
Hast du die Antwort?
Nee, habe ich nicht. Deswegen frage ich dich.
Häufig, wenn die Fibula etwas zu tief steht. Also das kann zum Beispiel auch, also ein Indikator dafür ist zum Beispiel eine schlechte Dorsalextension. Wenn jemand grundsätzlich eine immobile Sprunggelenke hat, dann kann das häufig auch einfach ja eine strukturelle Immobilität sein. Ich hatte die zum Beispiel. Ich konnte, vor 2 Jahren konnte ich keine tiefe Kniebeuge. Und dann habe ich sehr viel Mobility gemacht. Mittlerweile kann ich eine tiefe Kniebeuge. Das habe ich mir hart erarbeitet. Das hat gedauert 6 Monate, realistisch 6 Monate, bis ich das konnte. Ich konnte vorher mit Squatboard natürlich tief runter, aber es hat 6 Monate gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, dass ich jetzt barfuß in eine tiefe Hocke kann, ohne nach hinten umzufallen. Wenn ich das auf beiden Seiten habe, dann kann das eine strukturelle Immobilität sein, die ich durch Beüben und Mobility-Übungen verbessern kann. Habe ich das nur auf einer einzigen Seite, dann ist es ja schon mal auffällig. Warum? Du musst ja logisch an die Sache gehen. Warum habe ich auf einer Seite eine Immobilität und auf der anderen nicht? Das kann zum Beispiel durch ein strukturelles Problem sein. Durch ein Umknicken, also ein Umknicken kann sowas herbeiführen, durch ein Vertreten and so on. Häufig ist es so, dass die Fibula einen kleinen Tick zu weit unten steht und deswegen die Dorsalextension eingeschränkt ist. Und wenn die Fibula ein bisschen zu weit unten steht, dann ist Ursprung und Ansatz vom Bizeps zu weit voneinander entfernt und dann passieren Verletzungen, auch bei Sprintbewegungen oder Fußball oder whatever, häufiger ansatznäher, das heißt eher im unteren Drittel vom Bizeps. Also da würde ich mir immer die Fibula angucken. Guter Indikator ist schlechte Dorsalextension oder eine sehr, sehr gute Plantarflexion in Rückenlage. Machen wir alles im Advanced Modul 1.
Und in welchem Szenario? Also Szenario im Sinne von in welchem Bewegungsablauf?
Das ist egal. Weil Ursprung und Ansatz sind weiter voneinander entfernt. Da ist schon mehr Grundspannung drauf und dann kann das theoretisch bei allem passieren. Beim Rennen, beim Sprinten, beim Springen, beim Landen. Also das muss kein spezifisches Szenario sein. Ich weiß genau, was du meinst mit dieser... Warte mal ganz kurz. Mein MacBook lädt nicht. Die Spur läuft. Warte mal ganz kurz. Okay. Ich glaube, ich habe genug Akku. Das muss keine spezifische Bewegung sein wie beim Sprinten. Ich kenne das. Ich weiß noch, da haben wir gemacht Grundkurs Leichtathletik an der TU Darmstadt. Hürdenlauf irgendwann. Ich muss dazu sagen, Grundkurs Leichtathletik und Aufbaukursvermittlung, Aufbaukurstraining, Leichtathletik waren vielleicht die Seminare und Proseminare, die mir im gesamten Studium am meisten anwendbare Informationen gegeben haben. Und da haben wir irgendwann Hürdenlaufen gemacht und dann haben wir halt diesen Schritt gemacht, diese klassische Ziehbewegung nach der Hürde. Und wir haben von 20 Leuten haben wir 4, 5 Leute gehabt, denen es fett hinten in den Beinbeuger gezogen ist.
Oben oder unten? Oder beides?
Oh, keine Ahnung. Einfach gelaufen und auf einmal fett reingezogen. Auch gerne Fußballer, die ja schon schnell laufen können, aber wenig Kraft auf der Beinrückseite haben, die es nicht gewohnt sind, die dann aber diese ziehende Bewegung machen mussten. Teilweise auch schon mit Spikes an, wo natürlich die Kraftübertragung nochmal viel besser war. Da hat es schon vielen echt hinten reingezogen. Wie können wir das verhindern? A, Sprunglängsbeweglichkeit checken, gegebenenfalls verbessern. Manualtherapeutisch oder durch gezielte Intervention das Knie-Nebengelenk behandeln und besser einstellen, sich die Beckenschaufel angucken und dann trainieren, Wolfgang. Das ist jetzt dein Part.
Ja. Wie viel Prozent der Beinbizepsverletzungen, die du siehst, sind Biceps femoris, wie viele Membranosus?
Boah. 60% Biceps femoris, 70% Biceps femoris.
Tendinosus der kleinste Prozentsatz und dann der Rest Membranosus.
Ja. Membranosus und Tendinosus, die kriegen einfach auch nicht so viel Stress ab, weil sie nicht wirklich in dieser funktionellen Kette mit einbezogen sind. Also die können, natürlich kommen sie auch vom Becken, und wenn du ein Problem mit der Statik vom Becken hast, dann kriegen die auch ihren Stress ab. Aber der Bizeps, dadurch, dass er der einzige Muskel ist, der am Wadenbein ansetzt, der kann noch viel mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, weil wenn ein Problem im Mittelfuß besteht, und das haben viele Leute, dann kann es sein, dass die Fibula zu tief steht. Warum und so, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber du kannst halt Zug nach oben haben übers Becken, und du kannst Zug nach unten haben über das Wadenbein. Mhm. Und deswegen hast du viel mehr Zug auf dem Bizeps als auf dem Semitendinosus, Semimembranosus, die halt am Femur ansetzen.
Ein ähnliches Szenario hast du bei Bizepsrissen.
Jetzt bin ich gespannt.
Und je größer der Zug, von dem, was ich beobachte, je größer der Zug, desto mehr reißt du das Ding am Ellbogen, desto größer der Stretch. Also klassischer Zug beim Kreuzheben.
Ja.
Ich habe sogar schon
Mixed Grip.
Genau, schon einen Kunden gehabt, der hat sich beim Klimmzug den Bizeps zu reißen. Am Ellbogen. Krass. Am Ansatz. Wenn du klassischerweise nach hinten fällst oder wenn du umfällst und dich mit der Hand hinter dir abstützt, dann reißt du dir das Ding an der Schulter.
Ah. Ich finde es mega spannend. Ja. Sag das nochmal ganz kurz. Also
wenn du Zug hast, also klassischerweise, du hast Zug, der Stretch, den du beim Bizeps, beim Kreuzheben hast, ist nicht besonders groß, weil der Oberarm ist vertikal, plus minus. Mhm. Genauso wie beim Klimmzug, das da zu reißen, das muss schon sehr viel Zug sein, das ist kein Stretch. Also du hast den Arm über Kopf, der Bizeps ist in einer relativ kurzen Position. Selbst mit gestrecktem Ellbogen ist eine relativ kurze Position. Während wenn der Oberarm gestreckt ist und der Ellbogen hinterm Körper, dann hast du natürlich beim Aufkommen einen sehr hohen Stretch. Und dann hast du natürlich auch deutlich mehr Zug übers Schultergelenk, weil die Sehne biegt sich ja übers Schultergelenk. Und ein ähnliches Szenario hast du ja auch beim Becken. Also wenn du die Hüfte beugst, dann kippt ja so ein bisschen der Beinbizeps übers Becken.
Ja. Naja, es macht tierisch Spaß, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Beim Bizeps.
Das sind ja Risse, und die Idee, dass ein Muskel an einer unterschiedlichen Stelle unterschiedlich hypertrophiert, also es gibt keinen einzigen Nachweis in der Praxis, dass das tatsächlich der Fall ist.
Ey, Wolfgang, ganz kurz. Ja. Ich gucke gerade auf meine Liste und sehe einen Themenpunkt, den ich vor 4-5 Wochen draufgenommen habe, der könnte nie besser passen als jetzt. Frage an dich und Frage auch an unsere gesamte Community. Ich hätte gerne einmal das Schwarmwissen. Ich habe eine Kundin, die kam zu mir, und die hat sehr, sehr starke Schmerzen am Oberarm gehabt, und zwar auf dem Bizeps. So, die war schon beim Arzt, kardiologisch war alles ausgeschlossen, und also jetzt nicht irgendwie Herzinfarkt oder sonst was. Und dann war sie beim Orthopäden, und der hat gesagt, Muskelfaserriss. Die hat aber nichts gemacht. Gar nichts. Die lag auf der Couch und hat auf einmal gemerkt, oh, irgendwie tut mir der Bizeps weh. Und dann hat sie so ein bisschen massiert, und es wurde so ein bisschen schlimmer. Und dann hat es irgendwann sehr, sehr weh getan, dass sie den Arm quasi gar nicht mehr heben konnte. Da dachte ich, hast du irgendwas gemacht an dem Tag? Nein. Sie hat nicht irgendwie was Schweres gemacht. Sie hat 3 Stunden oder 4 Stunden vorher hat sie Yoga gemacht, hatte aber gar keine Probleme. Die hat alle Stütze gemacht, überhaupt komplett schmerzfrei. Hat geduscht, hat gegessen, hat sich auf die Couch gelegt, völlig schmerzfrei. 4 Stunden später hat sie irgendwann Schmerzen im Bizeps. Jetzt ist meine Frage, hast du schon mal gehört, dass ein Muskel in vollkommener Ruhe reißt? Ich habe das noch nie gehört.
Nee.
Also es ist für mich
mechanisch
vollkommen,
wie soll das möglich sein?
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Und der Arzt, der Orthopäde, hat darauf bestanden, dass er gesagt hat, das ist ein Muskelfaserriss und sowas. Und genau, das ist das, woran ich mich störe, dass er sagt, das kommt regelmäßig vor, dass Muskeln auch mal in Ruhe reißen.
Nee.
Und da habe ich gesagt, ey, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, aber das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Deswegen habe ich das mir extra auf die Liste geschrieben. Ob du oder auch die Community sehr gerne mal Bezug nehmen. Jetzt schreibt mir bitte nicht alle, habe ich auch noch nicht erlebt, dann ist mein Postfach auf ewig voll, sondern nur die, die das kennen. gerne mal Bezug nehmen. Also wirklich sehr, sehr gerne mal Bezug nehmen. Ich finde es immer ganz toll, dass wir einfach diesen Podcast haben, um auch Schwarmwissen zu nutzen. Ich erinnere gerne an das Frozen Shoulder Protokoll, dass ich, wo ich eine Frozen Shoulder sehr unerfolgreich behandelt habe. Und dann über Schwarmwissen, da hat mir ein Therapeut hatte ein Konzept und das hat wirklich gut funktioniert. In 7 oder 8 Behandlungen hat mir eine riesige Verbesserung. Und das habe ich auch wirklich nur diesem Schwarmwissen zu verdanken. Deswegen gerne mal Bezug nehmen, ob ihr sowas schon mal gehört habt, aber also ich kenne es nicht.
Was ist Blattklott auf Deutsch? Thrombose?
Boah, weiß ich nicht.
Weil das ist auch ein Punkt, der relativ häufig vorkommen kann. Und der passiert tatsächlich relativ häufig.
Ja, genau. Also Thrombose, hatte ich auch gesagt, könnte es sein. Deswegen auch dann zum Arzt geschickt, abklären lassen. Alles in Ordnung gewesen. Wie hat der
Arzt das abgeklärt?
Doppler, schätze ich.
Okay.
Aber das war, der Arzt hat gemeint. Und was ja auch häufig schwierig ist, was viele nicht wissen, wenn man dann ein MRT macht oder so und dann, man sieht auch nicht immer die Muskelverletzung, weil dann natürlich Flüssigkeitsanlagerung ist und man sieht dann häufig eine Flüssigkeitsanlagerung, sieht aber nicht jedes Mal wirklich den strukturellen Schaden. Also teilweise sieht man den sehr gut, aber nicht immer. Ja. Ey Wolfgang, 21 Minuten, richtig was weggemacht. Warum, wann sagst du jemandem, wenn du einen Trainingsplan schreibst, so Scott Curl, Konzentrationscurl, 45 Grad, supinierter Bizeps-Curl auf der Flachbank, auf der Schrägbank.
Also, was natürlich der Fall ist, man kann gewisse Bewegungsmuster in unterschiedlichen Positionen überladen. Also Beispiel, wenn du einen Scott-Curl machst, im Endeffekt den größten Hebel hast du bei Oberarm horizontal. Das bedeutet, das untere Drittel hat die größte Last. Das oberste Drittel hat die geringste Last. Also wenn dein Unterarm Richtung, nämlich wenn der Unterarm horizontal ist. Wenn der Unterarm horizontal ist, hast du den längsten Hebel. Wenn der Unterarm fast vertikal kommt, hast du kaum noch Hebel und dementsprechend auch die Überlastung der Ellbogenbeuger ist relativ gering. Das heißt, der Scott Curl ist eine ausgezeichnete Übung, um das untere Drittel der Bewegung zu überladen. Während du sowas wie einen Konzentrationscurl nimmst oder einen Spider Curl ist, klassischerweise verwendet man die Scott-Bank oder eine Bank, wo man den Oberarm unterstützt in seiner Vertikalen. Und dann macht man in der Position einen Curl nach vorne gebeugt. Also bist über den vorderen Teil der Scott-Bank gelehnt, einen hinteren Teil legst du den Arm ab und dann in vorgebeugter Position machst du ein Curl, was primär den oberen Bereich überlädt. Da unten raus ist nicht besonders schwer, aber der oberste Teil wird überlastet. Hier entwickelst du Kraft in verschiedenen Gelenkwinkeln und das ist nachgewiesen. Wir können in unterschiedlichen Gelenkwinkeln unterschiedlich stark sein. Je größer die Differenzen zwischen diesen Gelenkwinkeln, desto geringer die Integrität des Gelenks, also desto instabiler das Gelenk. Und dadurch, dass Kraftentwicklung gelenkswinkelspezifisch ist. Das ist bekannt. Das ist aber weniger eine Frage von Stoffwechsel, sondern mehr eine Frage von neuromuskulären Anpassungen. Und Hypertrophie ist in erster Linie eine Frage von Stoffwechselanpassungen. Das heißt, da sehe ich keinen Übertrag. Unterschiedliche Übungen überladen Bewegungsmuster in unterschiedlichen Positionen, was ein sehr wichtiger Aspekt fürs Programmdesign ist.
100%. Ich meine, allein wenn du versuchst, einen Übertrag zu schaffen, wir haben letzte Woche, ey Wolfgang, das ist ein roter Faden. Man kann es uns nach, wir haben roten Faden. Letzte Woche haben wir darüber geredet, wie, dass du von deinem Freund Juan Carlos erzählt, mit den Klimmzügen. Ja. Da ging es darum, okay, wer beginnt den Klimmzug wie? Ellenbogenlastig oder schulterlastig? Und wenn du versuchst, einen Übertrag zu schaffen zu, ich will stärker im Klimmzug sein, der Bizeps ist beispielsweise der limitierende Faktor, dann muss ich ja den Bizeps in verschiedenen Bereichen überladen. Ich kann da nicht sagen, okay, der Bizeps ist schwach, wir machen jetzt einfach per se Langhantel, Bizeps-Curls im Stehen, sondern du musst ja dann gucken, in welchem Bereich arbeitet er wie. Ne? Was wäre, Wolfgang, das ist ja Internetgold, was wir hier produzieren. Was wäre die Bizeps-Variation, die du programmieren würdest oder empfehlen würdest, wenn jemand, vielleicht auch häufig Frauen, Schwierigkeiten haben, in den Klimmzug zu starten. Also sagen wir, die hängen jetzt zum Beispiel neutral gegriffen, nicht supiniert, die hängen neutral gegriffen, ganz unten und haben dann ein Problem, in die Bewegung zu starten, aber es liegt nicht am Rücken, sondern am Bizeps. Was wäre, oder sagst du, ist, kann man gar nicht so.
In der perfekten Welt oder in der realen Welt?
Beides.
In der perfekten Welt definitiv das Scott Curl. Weil hier ist der komplette Fokus auf die Initiierung der Beugung. Du isolierst die Überladung der Initiierung der Beugung. Du beginnst den Scott Curl grundsätzlich mit komplett gestreckten Ellbogen und das ist der limitierendste Faktor. Dieses untere Viertel, untere Drittel, diesen Ellbogen aus der vollen Streckung zu beugen.
Mit der SZ-Stange.
Mit der SZ-Stange oder mit Kurzhanteln. In der Realität ist aber so, dass du zu wenig von der ganzen Range überlädst und die absolute Mehrheit nicht imstande ist, bei sowas wie einem Scott Curl effektiv Muskelfaser zu überladen. Ich bin großer Fan von Scott Curls. Zu Beginn ziehe ich jedoch zum einen das reverse SZ-Curl, also SZ-Curl schulterbreit proniert vor, denn das ist ein Bewegungsradius, wo wir, oder das ist ein Bewegungsmuster, wo wir einen großen Teil des Bewegungsradius überladen, gleichzeitig die grundsätzlich schwächste Position der Ellbogenbeugung trainieren. Also proniert ist grundsätzlich das, was am schwächsten ist, insbesondere bei denen, die schon regelmäßig trainieren, und die absolute Mehrheit macht ausschließlich supinierte Curls.
Das weiß ich noch, das war bei dem ersten Seminar, was ich bei dir gemacht habe, das einzige bis jetzt, da haben wir pronierte Scott Curls mit der SZ-Stange gemacht, da habe ich gedacht, der dicke spinnt, Alter. Ey, vor allem, also natürlich mega, und es ist eigentlich ist es so simpel. Eigentlich kann man es vielleicht runterbrechen mit, simpel ist es nicht, aber vielleicht kann man es runterbrechen mit, mach weniger Dinge, die du schon die ganze Zeit machst, und mach mehr Dinge von Sachen, die du wenig machst oder gar nicht machst. Ne? Ein pronierter Bizeps-Curl, mach den mal. Und du spürst ja auch, welche Muskeln defizitär sind, also wo du überhaupt keine Kraft entwickeln hast oder wo du auf einmal einen riesen Pump hast, wo du einen riesen Muskelkater hast. Ein Muskelkater ist kein Indikator für ein effektives Training, aber es ist ein Indikator dafür, dass Strukturen diese Belastung nicht gewohnt sind. Und fand ich mega damals. Pronierter SZ-Bizeps-Curl. Aber ist nicht so richtig schön. Also ich finde, du hast so viel Spannung, auf der Muskulatur direkt um den Ellenbogen.
Mhm.
Fühlt sich nicht geil an, aber klar, muss halt gemacht werden.
Ja, deswegen auch, das ist eine Variante, die ich gern so im Intermediate-Bereich wähle. Auch alle Workouts des Modul 1, das du gemacht hast, sind im Endeffekt für Intermediate-Kunden, die quasi schon eine gewisse Basis durchlaufen haben. Und ich würde zuerst ein stehendes SZ-Curl mit proniertem Griff wählen und dann definitiv im Intermediate-Bereich Reverse Scott Curl SZ, also SZ-Curl, schulterbreit, proniert auf der Scott-Bank.
Ich habe richtig gut trainiert. Ich war gestern Abend, mit einem Manager von einem Bundesliga-Verein noch zum Essen verabredet, haben wir schön eine Flasche Wein getrunken und noch einen Gin Tonic, und dann war ich heute trainieren und ich hatte überhaupt keinen Bock zu trainieren, war im Fitnessstudio, und dann habe ich gemacht, Wolfgang, du würdest im Strahl kotzen. Ich glaube, du kündigst mir noch die Freundschaft. Was habe ich gemacht?
Weißt du noch, was für ein Wein war?
Nee.
Reden wir über was Interessanteres. Immer dieser Meathead-Talk über Bizeps-Curls.
Ja, ja, aber guck mal, wir haben unser Soll gleich erfüllt, Wolfgang. Wir können gleich nur noch über Blackboxen und Chico, den Lotto-Millionär, reden. Chico, Lotto-Millionär, ist egal. Ich habe Latzug gemacht, dann habe ich Rudern gemacht. Und danach habe ich High Rows, das ist, glaube ich. Ich bin großer Freund von High Rows, von High Row Maschinen, wenn es die im Fitnessstudio gibt. Ich finde es eine sehr schöne Bewegung. So Plate Loaded High Rows. Heißen die ja High Rows?
Ja, Hammer Strength High Row Plate Loaded. Ja. Es gibt viele gute Plate Load Maschinen. Wahrscheinlich ist es Hammer Strength High Row die best konstruierte, am häufigsten auffindbare Plate Loaded Maschine.
Mega, also wirklich geil. Aber ist auch eine Form von Rassismus. Große Leute werden häufig nicht berücksichtigt bei Fitnessgeräten. Also bei dieser High Row zum Beispiel gehe ich zu tief. Also ich muss ja sehr weit runter, damit ich in vollen Stretch komme. Dann ist aber die Bewegungskurve so abgewandelt, dass ich gar nicht mehr wirklich den Latissimus treffe oder hinten den Trapez, sondern dass ich fast eher die hintere Schulter treffe. Weißt du, was ich meine? Oder jetzt war ich auch im Fitnessstudio, diese klassischen Bankdrückbänke, auch von Hammer Strength, glaube ich, die sind von der Ablage so tief, dass wenn ich da Bankdrücken machen möchte, habe ich schon eine halbe Wiederholung beim Rausheben, weil meine Arme so lang sind.
Ja.
Das ist schon krass. Also ich muss mir dann wirklich, ich muss mir eine Bank nehmen und dann muss ich die, das leider stehen die Racks ganz woanders, muss ich da fast ein Umzugsunternehmen organisieren, dass mir hier diese schwere Bank einmal quer durchs Studio zu den Racks schafft, damit ich da normales Bankdrücken ausführen kann. Ja, und dann kommt irgendein Typ und sagt so, ey, Bankdrücken kannst du doch da hinten machen. So, ja, es funktioniert nicht, egal. Wolfgang, wie geht's dir sonst? Was hast du noch auf der Liste? Komm, mach mal einen Hamza fragt jetzt.
Thomas, Hamza fragt.
Ja.
Warum sind Pizzakartons eckig, wenn die Pizza doch rund ist?
Die erste Idee ist, ich habe mehrere Ideen. Die erste Idee ist, A, weißt du ja gar nicht, wie groß die Pizza wird und deswegen, das macht nicht so viel Sinn. Dann würde ich sagen, einfach Storage-Gründe ist vielleicht einfach einfacher, zu lagern. Auf der anderen Seite, wie sollst du einen runden Pizzakarton falten? Vielleicht liegt es an der Falltechnik, dass du einfach einen eckigen Karton schneller gefaltet bekommst. Vielleicht liegt es an der Produktion. Vielleicht, weil es schon immer so war. Das ist mal eine Frage, wo ich sage, okay, die ist gut. Hättest du es gewusst, Wolfgang?
Nein.
Ging es in die Richtung, also habe ich schon so ein bisschen irgendwas gehabt? Hatte ich schon einen Punkt?
Ganz grob.
Ganz grob. Sag mir nur mal, mit welchem Punkt ich ganz grob was habe. Gib mir die Chance, dass ich es errate, dass ich es mir erarbeite.
Das ist zu viel gefragt, Thomas.
Ja, ich gebe es auch, ich habe es nicht erraten. Aber
genug, weißt du?
Ich gebe es ja zu, ich habe es nicht erraten, aber lass es mich erarbeiten. Bei welchem Punkt hast du gesagt, ganz grob?
Nee, läuft nicht.
Okay, willst du es dann aufklären?
Beim Punkt Falten.
Ja, man kann einfach einen eckigen Karton viel schneller falten als einen runden Karton. Ich wüsste jetzt nicht, wie man einen runden Karton falten kann. Okay, sag's mir. Was ist die Antwort?
Exakt. Die Konstruktion eines runden Kartons ist viel zu aufwendig.
Ja, aber dann habe ich doch recht gehabt.
Nee, du hast gesagt, schneller falten.
Ja, ich wüsste aber wirklich nicht, wie ich einen runden Karton falten soll.
Ja. Du müsstest den Karton machen, der nicht wirklich rund wäre, sondern mehr so Achteck oder Zehneck.
Oktagon-mäßig, ja.
Genau? Ja. Was natürlich in der Praxis nicht funktioniert. Wenn du einen richtigen Karton hast, hast du vier Seiten, ist es viel einfacher zu falten. Und
ja, es ist einfacher zu falten, Wolfgang. Jetzt hast du dir selber die Falle gestellt.
Und der zweite Punkt ist, du brauchst die Ecken im Pizzakarton, denn die warme Luft, die sich in diesen Ecken sammelt, isoliert gleichzeitig und hält die Pizza länger warm.
Ja, aber schon falten eigentlich. Eigentlich schon falten, Wolfgang, wenn du ehrlich bist.
Die Konstruktion einer runden Schachtel wäre zu aufwendig. Was Falten angeht, was die Lagerung angeht und so weiter.
Naja, es ist
almost, aber nah dran.
Ja. Ich war auch nah dran mit den Zeitzonen von Russland. Ich war auch nah dran mit der Blackbox in Orange.
Ja, nah dran.
Wolfgang, ich habe noch ein anderes Thema, und zwar wir sind ein bisschen Physiotherapeutenlastig. Also ich oder meine Brille ist stark physiotherapeutisch geprägt. Und als Physiotherapeut hast du, wenn du dich auch selbstständig machst, in der Regel nicht das Problem, Kunden zu gewinnen. Denn die meisten Physiopraxen sind, egal welche Qualität sie bieten, per se ausgebucht. Ja, du hast ältere Leute, die einfach regelmäßig kommen. Du hast Leute, die operiert werden und eine Nachsorge brauchen. Du hast immer mehr Leute mit Knie-Rückenschmerzen. Und ich glaube auch, der Trend, sich nicht direkt spritzen operieren zu lassen, wird größer. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Und entsprechend erfahren irgendwie alternative, ist jetzt keine alternative Heilmedizin, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Alternative Möglichkeiten erfahren mehr Zulauf und deswegen sind die Physiopraxen zu. Als Personal Trainer, und vielleicht kann man diese Brücke mal schlagen, weil wir länger schon keinen Business-Teil mehr hatten, als Personal Trainer bist du ja darauf angewiesen, Kunden zu generieren und diese auch möglichst lange zu halten. Wobei ich sage, das Halten der Kunden ist in der Regel gar nicht so das Problem. Denn wenn du Leute hast, die dabei sind, denen das Spaß macht und die auch, die du irgendwie durch eine gewisse Sympathie überzeugt hast, die verlierst du auch so schnell nicht mehr. Aber die große Frage ist, wie gewinne ich neue Kunden als Personal Trainer? Bevor wir die Frage beantworten, fällt mir gerade ein, sollten wir vielleicht die Frage voranstellen, lohnt es sich heutzutage noch, als Personal Trainer anzufangen zu arbeiten oder ist der Markt schon gesättigt und abgegrast, Wolfgang?
Der Markt ist noch nicht mal zur Hälfte gesättigt. Und der Markt wird ja auch mit dem Angebot größer. Je mehr Personal Trainer einen guten Job machen, desto größer wird der Markt, dann desto größer die potenziellen Kunden, die realisieren, dass da jemand ist, der eine Dienstleistung anbietet, die einem sehr viel bringt. Oder die einem Zeit spart, die einen mit größerer Zuverlässigkeit ans Ziel bringt. Oder die einen überhaupt ans Ziel bringt.
Ich wollte es gerade sagen.
Also der Personal Trainer Markt, wenn man es jetzt vergleicht mit, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, da ist wirklich viel, viel passiert.
Es ist definitiv genau so, wie du sagst. Ich war jetzt in den letzten 3 Tagen 2-mal im Fitnessstudio hier in Frankfurt. Und in unserer Blase, Wolfgang, da denkt man manchmal so, ja okay, also was erzählen wir den Leuten für Grundlagen? Tiefe Kniebeugen, den Latt beim Latzug komplett ausgehangen, einen Klimmzug startet man in einem vollen Stretch mit gestreckten Ellenbogen. Das will doch keiner mehr hören, das weiß doch jeder. Diese 2 Fitnessstudio-Besuche, die haben mich mal wieder so krass gegroundet, Wolfgang. Ich habe niemanden, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich habe niemanden auch nur annähernd gescheit Krafttraining betreiben sehen. Niemanden in 2 Tagen. Ich war insgesamt 2:30 in einem Fitnessstudio. Wahrscheinlich habe ich auf der Freihandelfläche gesehen, roundabout 60 Leute. Ich war nicht zur absoluten Stoßzeit da. 60 Leute hat niemand auch nur annähernd ordentlich trainiert. Von völlig chaotischer Bewegungsausführung. Ich habe eine Frau gesehen, heute zum Beispiel, eine ältere Dame, Latzug. Der Range of Motion waren 20 Grad. Das war wirklich so ein Gejuckel bei 90 Grad Ellenbogen Flex und 90 Grad Schulter Flex. Ist sie da 10 Grad hoch, 10 Grad runter. Und in der Pause ist sie an das an die Bizepsmaschine gegangen und hat bei 90 Grad Ellenbogen Flex da gejuckelt. Also das war, und das war sie, und du denkst dir so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Range of Motion ist nicht da. Keine Satzpause. Der Muskel, der in der einen Übung arbeitet, wird in der anderen Übung auch noch zusätzlich ermüdet. Also so, da ist alles falsch. Alles ist da falsch. Und wenn du das siehst, das war eine etwas ältere Dame. Ich würde die Dame vom Alter einschätzen, so Mitte 50. Naja, die war schon Mitte 50, Anfang 60. Die wird sehr wahrscheinlich das Geld haben, um sich Personal Training gönnen zu können. Die waren im, also es ist ein Fitnessstudio, Fitness First, hier in Frankfurt. Das ist jetzt nicht super günstig, ist aber auch nicht super teuer. Aber ich gehe davon aus, dass sie das Geld hätte, so ein bisschen. Und wenn es nur zweimal im Monat
genau,
ist.
Genau, wir reden ja nicht von 4-mal die Woche, 18 genau. Sessions im Monat, sondern wenn du genau. 1-2-mal im Monat anfängst, jeder, der ein bisschen, ne, wie viel Prozent der Leute haben Steuerberater, um ihre Steuererklärung zu machen? Ich kenne den Prozentsatz nicht, aber es ist ein recht hoher Prozentsatz. Warum?
Ja.
Weil man mittlerweile verstanden hat, dass es einen Haufen Zeit und Ärger spart, wenn es jemand macht, der das Vollzeit macht und der Ahnung davon hat. Als wenn du selber da meinst, du musst da irgendwie ein bisschen, ne, Zahlen eintragen und dann hoffen, dass es alles richtig war und dass du das optimal gemacht hast. Ja. Und,
ja.
Und der Punkt ist ja, die Leute trainieren nicht richtig. Wenn es wenigstens so wäre, dass sie quasi basierend auf unserer Definition nicht optimal trainieren, aber trotzdem Fortschritt machen, dann ist ja okay. Du kannst ja irgendeinen Müll zusammen trainieren, Müll basierend auf unserer Definition von Training. Wenn du trotzdem Fortschritt machst, dann gibt es ja keine Diskussion, ist ja gut, mach weiter. Verletz dich nicht und machst Fortschritt, alles gut. Wenn du jetzt aber keinen Fortschritt machst und Unsinn zusammen trainierst, dann wird es ja eigentlich Zeit, mal so drüber nachzudenken, so, okay, muss ich jemand beauftragen, der mein Programmdesign sowie die Kontrolle der Übungsausführung übernimmt? Personal Trainer. Und das Bewusstsein ist heute höher, als es jemals zuvor war. Das Bewusstsein ist aber immer noch ein kleiner Bruchteil von dem, was es mal sein wird. Denn auch, der Steuerberater ist keine alte Profession. Ja, können wir auch mal schauen, wie viel Steuerberater, wie viel mehr es gibt in den letzten 30 bis 50 Jahren. Ich sage, es ist eine beeindruckende Anzahl. Und da, wo der Steuerberater, ist auch eine gute Frage, mal einen Steuerberater fragen, seit wann gibt es den ersten Steuerberater?
Oh, vielleicht sehr gute Frage.
Alten Rom. Ja, seit Steuern gibt oder seit Steuern komplexer werden, macht der Steuerberater Sinn. Und der Steuerberater hat sich dahin entwickelt, dass es mehr oder weniger normal ist, einen Steuerberater zu holen. Und ich bin überzeugt, dass wenn die Trainer im Schnitt einen guten Job machen dass wir uns dahin bewegen werden, wo es normal sein wird. Dass wenn du ins Fitnessstudio gehst, du dir zumindest von einem Trainer einen Plan holst.
Ja, also 100.000% eben, als du gerade gesagt hast, das Bewusstsein ist so groß wie noch nie. Da habe ich gedacht, so, jetzt bin ich mal gespannt. Und da hast du gesagt, aber also im Verhältnis noch verschwindend gering. Und das ist wirklich so, weil Wolfgang, ihr müsst mal merken, wie entsetzt ich bin. Ich habe mir Notizen gemacht. 2,5 Stunden, 60 Menschen, kein einziger hat auch nur annähernd ordentlich trainiert. Ich rede von viel zu viele Wiederholungen. Dann habe ich ein junges Mädel gesehen, die war in meinem Alter. Also ich hoffe, dass ich da noch junges Mädel sagen kann. Die ist da rum und dann macht sie irgendwie Donkey-Kickbacks, danach macht sie Bizepsmaschine, danach macht sie Cable Cross am Dings. Und es ist so, die Übungsauswahl ist eine völlige Katastrophe, keine Pausenzeiten. Das ist wirklich, also wenn man das jetzt mal ehrlich sagt, das ist die pure Zeitverschwendung. Es ist vollständige Zeitverschwendung. Jetzt kann man sagen, okay, naja, sie bewegt sich ja. Ja, aber dann soll sie spazieren gehen. Also das ist... Ja, sie setzt irgendeinen Reiz, aber das bringt nichts. Es ist uneffektiv. Also, du merkst, ich finde gar nicht die Worte. Ich kann nicht verstehen, warum es kein Standard ist, dass man zumindest, wenn man mit Fitnesstraining anfängt, sich die ersten 10 Stunden Trainer nimmt. Ich kann es nicht verstehen. Das ist, wenn du es mal in den Kontext von Sport rückst, niemand käme auf die Idee, auf eine Driving Range zu gehen, sich 7 verschiedene Schläger zu nehmen, ja, also, oder Pitching Wedge, Sandwich, Eisen, 9er Eisen bis 4er Eisen und noch irgendwelche Hölzer und einen Driver. Keiner käme auf die Idee, in den Golfladen zu gehen, sich die alle zu kaufen, auf die Range zu stellen und einfach drauf loszuschlagen. Weil jeder genau weiß, es funktioniert nicht. Das Problem ist aber, du kriegst direktes Feedback. Wenn du scheiße im Golf bist, dann wird der Golfball dir jedes Mal sagen, Wolfgang, du bist so scheiße im Golf. Guck mal, ich fliege überhaupt nicht. Ich hoppel hier 5 Meter nach rechts und 3 Meter nach links. Du kannst es nicht. Hör auf. Das Problem bei Fitnesstraining ist, die Dame, die da irgendwie sich einen an der Bizepsmaschine abgejuckelt hat, die kriegt da kein Feedback. Die wird niemals Feedback dafür bekommen, dass das nichts bringt. Und ich kann das nicht verstehen. Wenn du mit Golf anfängst, brauchst du einen Golftrainer, der dich in die Grundlagen des Golfsports einführt. Wenn du noch nie Ski gefahren bist, wirst du dir einen Skitrainer nehmen, der dir Skifahren beibringt. Also es ist, wenn du dir eine Kaffeemaschine kaufst, wenn du jetzt eine gute Kaffeemaschine mit vielen Funktionen kaufst, dann wirst du auch dort irgendwo beraten werden, wie du diese Maschine benutzt. Kaufst dir keine Lamazocca-Kaffeemaschine und legst einfach mal los, sondern du musst wissen, wie die funktioniert. Ich verstehe es, ich kann es nicht verstehen, Wolfgang. Also, das Bedürfnis ist unendlich groß und das Bewusstsein wird noch viel größer. Ich glaube, dass wirklich auch Personal Trainer in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren einen viel besseren Markt haben werden als heute noch.
Bin ich auch absolut von überzeugt. Ja. Ich grätsche jetzt hier einmal mal kurz rein, denn ich bin ein großer Freund von Fun Facts. Und da du ja einen guten Lauf hattest, was die Hamza-Fragen angeht und immer knapp dran warst, gibt es heute eine zusätzliche Hamza-Frage.
Oha.
Und zwar, Thomas, seit welchem Tag gibt es den Begriff Steuerberater im Gesetz?
Seit welchem Tag? Also Tag und Jahr.
Richtig.
Das hast du gerade parallel gegoogelt, während ich meine Brandrede gehalten habe.
Richtig.
Steuerberater. Fangen wir mal an. Zweiter Weltkrieg. Gab es da schon Steuerberater oder nicht? Ich würde sagen, da gab es schon welche. Ich würde sagen, ich würde da wirklich weit zurückgehen. Ich würde mal ins Jahr, es könnte sein, dass ich da komplett daneben liege. Ich würde ins Jahr 1903 gehen. Und zwar am 17. August 1903.
Es gab 1919 die Reichsabgabenverordnung, die in Paragraph 88 ermöglicht hat, Steuerpflichtigen einen Bevollmächtigten für ihre Steuersachen zu benennen. Jedoch erst am 6. Mai 1933 in dem Gesetz über die Zulassung von Steuerberatern wurde zum ersten Mal der Begriff Steuerberater erwähnt.
Okay. Ah, schade. Wobei, ganz ehrlich, Bruder, ja, ich sag ehrlich, Romulus und Remus, ja, du hast eben gesagt, sie hatten auch schon diese Briefkastenfirmen auf den Caymans. Aber deswegen haben die sich auch die Köpfe eingeschlagen. Das ging nicht um Rom. Die hatten krasse Themen mit ihren ganzen Subfirmen. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, der ist Finance Lawyer auf den Cayman Islands gewesen. Und dann haben wir mal irgendwann einen zusammen getrunken, das ist schon etliche Jahre her. Dann sage ich so, erklär mir, was tust du genau? Naja, wir bauen Konstrukte, Firmenkonstrukte. Also ihr helft irgendwie maximal Steuern zu reduzieren. Nee. Wir versuchen, Firmen zu optimieren. Ah ja, okay, also exakt das Gleiche. Und dann hat er mir mal erklärt, es gibt verschiedene Levels und ab einer gewissen Tiefe versteht diese Levels, also selber nur noch der sie gebaut hat, und auch nicht mehr richtig. Und ich habe es, also nagelt mich nicht auf Details fest, aus meiner Erzählung, es war auch eine späte Nacht, ich hatte was getrunken, war es irgendwie so, die amerikanische Finanzbehörde ermittelt bis Level 2 und sie bauen Konstrukte für irgendwelche Riesenfirmen mit 7 Levels. Und es ist so, kein Mensch kann das mehr nachvollziehen und verstehen. Und das ist der Job von denen. Wahnsinn.
Da gab's einen bekannten Fall vor wahrscheinlich 15 Jahren in Deutschland, wo auch jemand so ein Riesenkonstrukt an Kapitalgesellschaften hatte, um Steuern zu optimieren. Und er da leider an das Finanzamt dann irgendwann da nicht mehr durchgeblickt hat und dann quasi alle Kapitalgesellschaften als eine Kapitalgesellschaft veranlagt hat, das dann für ihn nicht gut ausging.
Na krass. Ich habe nur mal, da gab es ja mal diesen Betrugsfall, ich weiß nicht mehr, was da das Konzept war, S&K, das war hier aus Frankfurt. Kann man bei YouTube nochmal angucken, S&K. Und ich habe nur eine Szene im Kopf, die hatten auch tausende Unterfirmen und weiß ich nicht. Und da war ein Finanzbeamter, der saß dann da irgendwie in dieser Dokumentation und gemeint, ich habe mal versucht, das jetzt aufzuschlüsseln. Und er hatte eine Rolle, wie so ein riesiges Poster, und rollt die auf. Und da ist in wirklich winziger Schrift, ist dann so ein Firmenstammbaum gezeichnet, welche Firma mit wer, und du denkst dir so, wow, Wahnsinn. Aber auch krassen Respekt an die Finanzämter, dass die dahinter steigen, ne? Und wie die das dann aufklabustern und so. Also das war schon beeindruckend, Wahnsinn. Also erstmal verrückt, dass man das, da blickt doch auch kein Mensch mehr durch. Ich weiß nicht, wieso Leute nachts schlafen können, wenn du da überhaupt kein, also du verstehst es nicht. Also gut, klar, du machst was Illegales, das ist schon hart. Und dann, aber auch, du verstehst doch dieses ganze Konstrukt nicht mehr. Ich bin eh sanft beseitigt. Ich könnte da keine Nacht mehr ruhig schlafen, Wolfgang.
Die amerikanische Behörde arbeitet bis Level 2. Die deutsche Behörde arbeitet bis Level 82.
Ja, ja, safe. Die sagen am Ende noch so, da hätten sie noch optimieren können. Wolfgang, wie gewinne ich denn jetzt Kunden? Jetzt ist klar, als junger Personal Trainer, es gibt noch genügend Bedarf an Personal Training. Was sagst du, was ist der beste Weg, um neue Kunden zu gewinnen?
Also in meinem Modul 6, da ist Business ein großer Teil, und ein großer Teil von diesem Business-Ding ist eben Neukundengewinnung. Denn ne, das ist ein sehr limitierender Faktor für Personal Trainer. Wenn man aber die technische Komponente, die ich in dem Modul 6 vermittle, mal so ein bisschen außen vor lässt, ist der erste Tipp, den ich den meisten gebe, mach mal. Denn das ist so ein bisschen, was ich zu häufig sehe. Man macht eine Sache, die funktioniert dann nicht, und dann steckt man so ein bisschen den Kopf in den Sand. Wenn eine Sache nicht funktioniert, ist gut. Du hast realisiert, dass sie nicht funktioniert. Jetzt musst du einen anderen Weg finden. Und ein wichtiger Punkt hier, Neukundengewinnung ist immer sehr einfach. Du musst irgendeine Art von Wert haben und dann die der Zielgruppe, für die dieser Wert relevant ist, vermitteln. Also egal, was du verkaufst, Dienstleistung, Produkt, egal welchen Job du hast, es geht immer darum. Du brauchst irgendeine Form von Wert, und dann musst du imstande sein, diesen Wert an eine relevante Zielgruppe zu kommunizieren. Ne?
100%.
Ja.
Und wie, ja, bitte?
Man muss sich klar werden, was ist Personal Training? Personal Training ist Punkt Nummer 1 persönlich, und zum anderen sind wir im Premium-Segment. Und wenn du jetzt ein Fitnessstudio aufmachst, das 12 Monate Mitgliedschaft für 9,99 € anbietet, dann sind wir da nicht im Premium-Segment, und dann kannst du wahrscheinlich Werbung in der Tageszeitung schalten und du kannst Flyer in der Fußgängerzone verteilen, denn deine Zielgruppe ist sehr, sehr groß. Im Endeffekt jeder, der irgendwie ein bisschen Sport machen möchte oder schon Sport macht, und quasi ein günstiges Angebot will, Schnäppchen, wo man zuschlagen muss, den kannst du damit abholen. wird im Personal Training Segment, da muss schon deutlich mehr kommen. Punkt Nummer eins, im Personal Training haben wir immer eine Zielgruppe, die ein relativ hohes Einkommen hat. Und relativ hoch bedeutet relativ hoch im Verhältnis zum Rest der Bevölkerung. Das heißt, du hast einen kleinen Prozent der Bevölkerung, die sich tatsächlich klassisches Personal Training leisten können. Und ich Betonung auf klassisches Personal Training, denn ein Punkt, den ich auch mache, ist, dass klassisches Personal Training am Ende vom Tag nicht ausreicht. Beispiel, wenn man sich Automobilhersteller anschaut, welcher Automobilhersteller ist erfolgreich, indem er sich nur auf eine einzige Zielgruppe fokussiert? Das sind am Ende vom Tag sehr, sehr wenige und ja, der vielleicht eine, der das schafft, der schafft es auch nur aufgrund von einem sehr, sehr guten Image und mittelmäßiger Qualität, was bedeutet eine hohe Marge.
Du redest von Ferrari.
Exakt. Exakt. Das ist eine Sondersituation, die haben so einen starken Brand, die können sich das erlauben, dass sie im Endeffekt Autos, ja, wer schon mal ein Ferrari gefahren ist, weiß, dass das ist, also, ja. Aber halt für extrem hohen Preis und der Ferrari, der lebt vom Status, nicht vom Auto. Für alle anderen Autohersteller in dem Segment, sie gehören entweder in einen Konzern, der ein breites Spektrum hat, oder sie bieten selbst ein Spektrum an Autos für verschiedene Zielgruppen an. Also wenn man jetzt einfach nimmt, Mercedes ist nicht das beste Beispiel, aber ein Beispiel, das jeder kennt, nicht das beste Beispiel, weil dieses Spektrum von Mercedes ist zu groß. Dementsprechend nach 20 Jahren und nach gut 20 Jahren geht Mercedes wieder davon weg, von diesem wir bauen alles vom super einfachen Auto bis hin zum Luxusauto.
Ich wollte es gerade sagen, ne? Ja. Ich habe nämlich auch gehört, die A-Klasse und B-Klasse sind weg und ich glaube sogar die C-Klasse auch, ja, aber da bin ich mir nicht sicher.
Alles wieder weg. Also die wollen den Umsatz massiv reduzieren. Das Ziel war ja mal so ein bisschen mit Toyota zu competen und nach 20 Jahren haben sie realisiert, hey, wir kriegen es nicht hin. Wir sind nicht.
Ja, du kannst halt nicht, du kannst ja nicht Premium auf die Marke schreiben oder auf die Fahne schreiben und dann aber versuchen, auch unten mitzuspielen.
Ja.
Also das funktioniert nicht. Du musst dich schon irgendwie klar positionieren.
Nichtsdestotrotz, wenn man mal Mercedes anschaut, du kriegst da ein Auto für 30.000 Euro Neupreis. Ich glaube, so eine A-Klasse kostet sowas, 30.000, 40.000 Euro Neupreis. Du kriegst ein Auto für, ich kenne mich mit Autopreisen nicht so aus, ich schieße jetzt mal so ins Blaue, du kriegst ein Auto für 100.000 Euro Neupreis, wahrscheinlich so ein GLC, so ein Coupé ist irgendwo 100.000 Euro und du kriegst natürlich ein Auto für 250.000 Euro Neupreis, gleiche G-Klasse, G-AMG und du kriegst natürlich auch im Extremsegment, weiß nicht, was ein Maybach oder ein Flügeltürer kostet, aber ich gehe davon aus, wenn er ne, 300 plus. Das heißt, du hast ein extrem breites Spektrum. Und dieses Spektrum musst du anbieten, im Falle von Mercedes, deswegen sage ich schlechtes Beispiel, da ist das Spektrum zu groß, weil du eine zu große Zielgruppe erreichst. Wenn man da ein besseres Beispiel nimmt und man kann auch sagen, das aktuelle Vorbild von Mercedes ist Porsche, kleiner, grundsätzlich im Premium-Segment, aber mit einem relativ hohen Spektrum. Man kriegt einen kleinen Porsche für 60.000 Euro, und wenn du den gebraucht kaufst, du kriegst Porsche in großartigem Zustand für 20.000 Euro. Und du hast natürlich auch bei Porsche, dann haben sie ihren 911er, der plus minus 200 kostet. Und dann darüber hinaus haben sie natürlich auch noch ihre High-End-limitierten Modelle. Gleichzeitig hast du aber auch noch die SUVs, die gibt es natürlich auch zwischen Macan, whatever, 60 und dann natürlich Cayenne 100 und dann natürlich Sonderausstattung plus. Das heißt, du bist deutlich zielgruppenspezifischer, du bist im Luxussegment, hast aber selbst in diesem Luxussegment eine Abstufung für unterschiedliche Zielgruppen. Denn jemand kann sich ein Auto für 60.000, 70.000 Euro, können sich deutlich mehr Leute leisten, als ein Auto für 300.
Ja, aber jetzt lass uns doch vielleicht bei dieser Analogie bleiben. Wie verkaufe ich das Auto?
Also Punkt Nummer eins, die Leute müssen wissen, dass es dieses Auto gibt.
Ja, sehr gut. Ah, jetzt wird spezifisch, da habe ich Bock.
Du hast einen Wert, sehr gut. Du hast einen Wert, du hast dieses Auto. Was kann dieses Auto? Die Leute müssen zuerst mal, also beim Auto ist es relativ einfach, du musst das Auto erstmal kennen und dann musst du das Auto erfahren. Und das macht also der Autohändler, das ist auch wieder kein gutes Beispiel, weil der Autohändler, was der klassische Autohändler macht, der gibt dir das Auto für ein Wochenende. Und wenn
ist echt so, sonst macht er gar nichts.
Genau, der gibt das Auto für ein Wochenende und er hofft, dass du dich verliebst und dass du es unbedingt haben musst. Das ist in dem Segment der Klassiker, wenn die irgendwo sehen, hey, hier, das ist meine, also du kannst nicht zu Porsche-Zentrum gehen und sagen, ich will ein Auto fürs Wochenende. das läuft nicht. Aber wenn die das Gefühl haben, so hey, der könnte ein potenzieller Kunde sein, dann geht es relativ schnell. Und dann kannst du sowas Probe fahren oder auch bei anderen Autohändler. Die geben dir solche Autos selbst. Du kannst ne, ganz High-End-Autos geben, die dir zum Probefahren mit der Hoffnung, dass du dieses Auto erfährst und dir denkst, boah, das will ich haben. Kein gutes Beispiel für Personal Training, denn ich bin kein Fan von Sessions for Free.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Da bin ich sehe keinen Grund dafür.
Ja.
Wenn der Kunde nicht für mindestens 12 Sessions committet, dann ist er noch nicht ready. Punkt.
Ja. Ich finde ich gut. Es geht gerade jetzt geht es so ein bisschen auseinander. Jetzt wird es ein bisschen kontrovers, was sich ja auch immer viele wünschen. Mhm. Ich bin auch kein Freund von Sessions umsonst. Aber ich finde, als Personal Trainer hast du zumindest die Möglichkeit, ein Goodie zu geben. Nicht die volle Dienstleistung, aber ein Goodie. Vielleicht kann man das. Hast du die Doku von Spotify gesehen?
Ja.
Über Daniel Ek?
Ja.
Hast du gesehen?
Großartig.
Ah, doch, haben wir schon drüber geredet. Ja. Diese Idee von umsonst, aber hinter der Paywall ist Premium.
Ja.
Und du fängst mit umsonst an, aber eigentlich, wenn du das Produkt gut findest, willst du irgendwann auch Premium. Und als Personal Trainer, du hast ja am Anfang, wenn du wirklich am Anfang bist, hast du viel Zeit und wenig Kunden. Irgendwann hast du viel Kunden, wenig Zeit. Dann dreht sich das Ganze. Aber ich glaube, ich würde am Anfang Leute wie, ich habe einfach diese Frau da gesehen, diese in meinem Alter, die da rumgerannt ist und eine völlig chaotische Übungsauswahl hatte, die würde ich zum Beispiel ansprechen, würde sagen, pass mal auf, ich würde die ganz nett ansprechen, hey, schau mal, ich habe dich gerade so ein bisschen beobachtet bei deinem Training und mir ist aufgefallen, du hast jetzt 3 Übungen hintereinander gemacht, hast du denn eine Struktur im Training? Und wenn die sagt, also aus trainingstechnischer Sicht ist es keine optimale Abfolge. Wenn du möchtest, ganz unverbindlich, setzen wir uns mal einmal hin, halbe Stunde und ich will nur ganz kurz wissen, welche Ziele du hast und dann strukturiere ich dir einmal einen Trainingsplan, der für 4 bis 5 Wochen ist und nach 4 bis 5 Wochen sehen wir uns bestimmt und dann erzählst du mir mal, wie du zurechtgekommen bist. Und wenn du das dann schaffst zu überzeugen, dann kannst du sie vielleicht dazu motivieren, dass sie einmal im Monat nur einen Termin macht. Und sagen wir, du hast einen Stundensatz von 80 Euro oder 100 Euro und nur diesen Trainingsplan bekommt. Also sagst du, nee, auf gar keinen Fall, alles was gut ist.
Ja. In der Realität wird jedoch die Abschlussquote sehr gering sein. Du brauchst eine gewisse Eigenmotivation und wenn da jetzt jemand was umsonst anbietet, dann sind zu viele, ja, mach ich mal. Aber sie sind nicht der Notwendigkeit tatsächlich bewusst.
Meinst du nicht, da kommt es auf den individuellen Verkäufer an?
Der individuelle Verkäufer kann hier relativ viel ausmachen. Der Prozentsatz wird aber grundsätzlich nicht groß. Deine Abschlussrate ist zu gering.
Ja. Aber vielleicht spielt das ja rein in, was wir vorhin gesagt haben, man muss ja erstmal eine gewisse Bekanntheit erlangen. Und weißt du, was ich meine?
Wenn du gewisse Bekanntheit erlangt hast. Also. Ein Infogespräch ist okay. Aber wenn der erste Schritt nicht vom Kunden kommt, dann wird der Abschluss deutlich geringer in diesem Segment. Wir reden hier nicht von irgendwelches Consulting für Beruf oder irgendein Produkt, sondern wir reden für Dienstleistungen, die primär als Freizeitluxus angesehen wird oder als Freizeitluxus-Premium-Dienstleistung angesehen wird. Du kriegst es trotzdem hin, aber der Kunde muss, du bietest ein Angebot, aber der Kunde muss einen Schritt machen. Wenn der Kunde nicht den Schritt macht, wird zum einen deine Abschlussquote relativ gering sein und zum anderen wird auch die Nachhaltigkeit der ersten Termine zu gering sein. Ich hatte einen Kollegen, den ich sehr schätze und der hat vor 10 Jahren schon ein System gehabt, ein automatisiertes E-Mail-System gehabt, wo es 12 Schritte waren mit mehreren Tagen Abstand, die ein Kunde durchlaufen musste, bis er endgültig einen Termin fürs erste Training vereinbaren konnte. Denn für ihn war wichtig, dass er jeden, der nicht committed ist, aussieht.
Ja, krass.
Folgendes Beispiel. Als ich mit Facebook angefangen habe, war circa 2009, 2010. Und wenn jemand einen Termin vereinbart hat via DMs auf Facebook, habe ich mehrfach gemacht. Die Quote derer, die nicht zum Termin aufgetaucht sind, war wie hoch?
70%.
100%.
Oh.
Es war 100%. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, es gibt keine Termine mehr via DM. Hier ist meine E-Mail und schreib eine E-Mail. Und die allerwenigsten schreiben eine E-Mail. Das heißt, wenn der Schritt schon zu hoch ist, dann ist dein Commitment, dein Bedürfnis oder dein Bedarf nach diesem Service ist nicht hoch genug. Der Kunde muss den ersten Schritt machen.
Aber was mache ich mit der vielen Zeit? Jetzt bin ich bin jetzt fertig mit Sportwissenschaften, habe ich studiert zum Beispiel, oder ich habe gesamte...
Lass mich noch ein Beispiel
aus der Praxis machen. Sorry, tut mir leid. Ja, tut mir leid.
Wir hatten lange Zeit in Stuttgart das größte Bordell Europas. Und eine ganz wichtige Policy in diesem Bordell war, die Damen dürfen nie den Gast ansprechen. Der Erstkontakt ist immer Gast auf Dame. Macht Sinn?
Ja, yeah, absolut. Ja.
Denn zum einen nervt es weniger und zum anderen ist die Salesrate dadurch um ein Vielfaches höher. Und das ist exakt der gleiche Punkt beim Personal Training. Oder bei jeglicher Art von Service, die von den meisten nice to have, muss aber nicht sein, angesehen wird.
Ja, also gar keine Frage. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei hier, wie heißt der nochmal, The Wolf of Wall Street.
Ja.
Verkauf mir diesen Stift. Also ich glaube da so ein Stück weit, dass man ein Bedürfnis erstmal erzeugen muss. Die wissen noch nicht, dass sie dieses Bedürfnis haben. Die haben eine hohe intrinsische Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen, sonst wären sie nicht da. Wir sind in einem Fitnessstudio, das ein Preissegment bedient, wo Leute zumindest imstande sind, sich da 80, 90 Euro im Monat für das Fitnessstudio rauszulassen.
Ist das eine Frage von Commitment? Ist es eine Frage von Anspruch? Oder ist es eine Frage von Status?
Die Leute, die da sind, die da auch wirklich
hingehen.
Wie viel
Prozent der Leute, die dort sind, halten es für möglich, dass sie gute Fortschritte im Training machen? Ich sage, der Prozentsatz ist verdammt gering.
Ich gehe sogar weiter und sage, wie viel Prozent der Leute haben jemals hinterfragt, ob sie einen Fortschritt machen?
Weil du hinterfragst nur, du hinterfragst nicht, weil du gar nicht den Anspruch oder das Bewusstsein hast, dass genau. Fortschritt möglich ist.
Ganz genau. Und das Bewusstsein, wenn du das schaffst, wenn du den quasi, also ich weiß nicht, also, du bist wahrscheinlich, du warst, also du dein Hauptberuf war Personal Trainer. Ich komme ja aus einer anderen Branche. Ich glaube nur, wenn ich da hingehen würde und würde eine Dame ansprechen, würde sagen, pass mal auf, du bringst ja schon die Zeit auf, du kommst hierher und du strengst dich hier an, das sehe ich ja. Aber es bringt nicht viel. Dann lass uns doch versuchen, das in Bahn zu lenken, wo das was bringt, weil du kannst in der gleichen Zeit den dreifachen, vierfachen, fünffachen Effekt erzielen. Und ja, vielleicht bin ich da zu sehr, irgendwie habe ich die Verkäuferbrille auf, aber ich glaube, wenn man den Leuten ein Bedürfnis schafft, du hast ja selber gerade gesagt, die Leute haben gar kein Bewusstsein, dass sie keinen Fortschritt machen. Wenn du denen dieses Bewusstsein, ich glaube, das ist vielleicht ist das der große Key to Success, ein Bewusstsein erzeugen, dass das, was sie tun, uneffektiv ist und ihnen zu zeigen, dass mit einer ganz kleinen Form des Invests ein x-fache Steigerung der Performance oder des Outcomes möglich wäre.
Dieses Bewusstsein schaffst du in erster Linie dadurch, dass sie Schritt für Schritt kleine Erfolge erzielen, die zu großen Erfolgen werden. Dass sie aber Schritt für Schritt kleine Erfolge erzielen, benötigt ein gewisses Maß an Commitment. Und wenn der Kunde oder die Kundin nicht dich anspricht, sondern so sie oder ihn, ist dieses Commitment schon relativ gering. Und ich war auch ein junger, motivierter Trainer und ich wollte sehr, sehr vielen helfen und habe dann oftmals, komm, mache ich das und durch die Bank weg.
Nichts gebracht.
Komplette Zeitverschwendung.
Ah, krass, okay.
Oder was heißt komplette Zeitverschwendung? Die Saat ging nicht so auf, wie ich mir das erhofft hatte. Denn am Ende vom Tag, Albert Einstein hat schon gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Der Kunde muss ein gewisses Grundbewusstsein, ein gewisses Grundcommitment haben, um zu sehen, hey, da ist jemand, jetzt rede ich mal mit dem. Oder du redest mit ihm oder ihr. Nein. Aber dann muss der erste Schritt kommen, so hey, ich würde gern diesen Service in Anspruch nehmen.
Jetzt vielleicht noch,
über den Kunden.
Ja. Jetzt vielleicht noch, Dann die eine Empfehlung. Ich meine, du musst jetzt natürlich nicht alle Inhalte aus deinem Seminar Nummer 6 droppen, aber was wäre vielleicht der eine Key to Success? Was ich schon mal super fand, war einfach Sichtbarkeit. Vielleicht kann man es übertragen mit, du brauchst eine Homepage. Nicht nur Instagram. Instagram ist cool, aber Instagram ist keine qualitative oder repräsentative Fläche. Mhm. Eine Homepage, die sauber oder die ordentlich ist, das ist schon mal wichtig, wenn man dich googelt, dass man dich auch findet. Das zeigt schon mal, dass du es nicht nur hobbymäßig machst, sondern dass du es beruflich machst. Was wäre der eine Tipp, den du einem jungen Personal Trainer gibst? Wie kommst du an mehr Kunden?
Zugang zu Kunden ist eine große Hürde. Und bevor du einen Kunden gewinnen kannst, musst du Zugang zu diesem Kunden bekommen. Und wie kommst du an diesen Kunden? Beantworte die Frage zum Zugang. In erster Linie ist es von der Fläche runter. Wenn du in einem Studio als Trainer oder auch als Personal Trainer arbeitest, hast du da einen relativ großen Zugang zu Kunden. Wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich kein Fan von aktivem Zugang, aber einfach, einfaches Beispiel. In diesem Studio trainieren 200, 300 Leute gleichzeitig und du trainierst einen Personal Training Kunden und die Leute beobachten dich. Und die gucken, was du machst, die gucken, was du anders machst, die gucken, was du neu machst und die gucken natürlich auch, was machen deine Kunden. Und wenn da auf einmal mit dir jemand arbeitet und der innerhalb von ein paar Monaten Fortschritte erzielt, dann geht es relativ schnell mit, dass andere das realisieren, so hey, warum macht der jetzt auf einmal Fortschritte? Und dann so Kunden weg zu generieren. Oder eben über als angestellter Trainer im Fitnessstudio Leute den Trainingspläne zu schreiben. Und die Trainingspläne, das sind wir heutzutage gewohnt, die sind inklusive. Aber on top zu den Trainingsplänen kann man zum Beispiel eine Hautfaltenmessung, eine Ernährungsberatung, eine Empfehlung zu Supplementen oder natürlich dann auch One-on-One-Personal-Training zu verkaufen. Das ist ein deutlicher, größerer oder ein einfacherer Schritt, da rein von der Fläche runter zu akquirieren.
Ja, finde ich gut.
Wenn du nicht von der Fläche runter akquirierst, dann brauchst du andere Ideen. Ich kenne einen, der füllt seinen kompletten Kalender mit 2 Hochzeitsmessen pro Jahr. Der hat so einen Stand, dann geht er zu Hochzeitsmessen und dann verkauft er Pakete.
Das ist ja genial.
Das ist großartig. Also
fit für die Hochzeit.
Genau.
Das ist ja genial.
Hat er Bilder, hat es schön gemacht und das ist quasi, ich verändere nicht dein Leben, du musst jetzt nicht deine Ernährung umstellen und so weiter, sondern was du machen musst, ist für diese 3 Monate vor der Hochzeit geben wir Gas, sodass du an deiner Hochzeit in der besten Form deines Lebens bist.
Ey Wolfgang, jetzt mal ganz unter uns, ne? Also jetzt mal wirklich komplett unter uns, ne? Da habe ich auch noch eine Geschäftsidee, die ich mit dir besprechen wollte. Hatte ich vor Jahren schon, und zwar Fit for Fuck, dein Trainingsprogramm gegen erektile Dysfunktion. Also wenn du keinen richtig hochbekommst oder nicht lange, dann kann das ja zum Teil daran liegen, dass du den Beckenboden nicht richtig ansteuern kannst oder. Und selbst wenn nicht, aber ich glaube, die wenigsten Leute haben Bock, irgendwelche Pillen oder so zu fressen. Keine Ahnung, was da die Medikamentierung der Wahl ist, aber ein Trainingsprogramm fit for fuck für den Beckenboden, für den Mann, für längere und bessere Erektion.
Ich glaube sogar, wenn du da was zusammenschusterst,
ja,
wäre die Hürde für so ein Trainingsprogramm deutlich geringer, als irgendwelche Pillen zu bestellen.
Ey, 100%. Also, das große Problem ist, uns fehlt das Budget für ein 3-Stufen-Programm ausgelegt über 6 Monate bei Pornhub. Kennst du, pass auf, folgende Geschichte, ganz kurz. Wir haben so eine Freundesgruppe. Und wir hatten einen Kumpel, der hat früher für einen, ich nenne jetzt keinen Namen, Low-Budget-Fitnessstudio oder Fitnessgerätehersteller, Low-Budget, den gibt es immer noch, einen der bekanntesten, der auch online vertreibt, hat er gemodelt, weil die kommen bei uns aus der Gegend. Und dann gab es da, irgendwann ging es so los mit den ersten kleinen Erklärvideos und da gab es ein kleines Erklärvideo mit einer Gewichtsweste. Und dann haben die ein Video gemacht, wo er die Gewichtsweste anhatte und joggt so durchs Studio. Und diese Szene wurde dann im Internet überall ausgespielt und dann gab es auch schon die ersten KIs mit irgendwelchen Algorithmen und Advertisement. Und dann haben wir immer in diese Gruppe von unseren Freunden, wo der eine Kumpel auch drin war, der gemodelt hat, ein Foto reingeschickt, wo er uns begegnet ist. Und dann hat der eine irgendwie reingeschrieben, bei Bild kam auf einmal eine Werbung, da läuft er lang und. Und der eine hat dann wirklich ein Foto geschickt, irgendwie bei Pornhub oder so, und hat gemeint, hier, du bist gerade an meinem Porno vorbeigejoggt. Das fand ich sehr gut. Ja, also, aber das ist so, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, das könnte noch ein Konzept sein. Also, wenn ihr die Idee mit der Brautmesse, die bitte nicht kopieren, weil das macht schon ein Kumpel von Wolfgang. Aber Fit for Fuck, das wäre die Namensrechte. Also ganz ehrlich, da appelliere ich jetzt an die Ehre, wenn das jemand macht und das funktioniert, dann bitte ein Abendessen für Wolfgang und mich auf seinen oder ihren Nacken. Das könnte schon funktionieren, oder?
Hey. Ich würde es nicht bezweifeln.
Ah, das ist, warte mal. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine bessere Idee, als einen Muskel positionsspezifisch zu hypertrophieren.
Ja, warte kurz. Ich habe gerade noch eine Frage, die ich aber googeln muss.
Jetzt bin ich gespannt.
Wie viel Prozent des gesamten Videotraffics im Internet macht Pornografie aus, Wolfgang?
Das ist ein verdammt hoher Prozentsatz. Ich wusste es mal. Irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent. Ah, dazwischen des Ganzen nur das Videotraffic.
Mhm.
Es waren 20 bis 30 Prozent vom kompletten Traffic.
Also ich habe jetzt gerade wirklich eine Sekunde gegoogelt. Ja. Aber willst du noch eine Zahl abgeben?
Ich sag,
also,
das ist viel. Videotraffic, 30 Prozent.
30 Prozent was? Das ist Pornografie?
Ja.
Sehr gut, Wolfgang. Rund 61 Prozent aller Internet-Traffics wird durch Videostreamen generiert.
Ja.
Und 27 Prozent des gesamten Videotraffics ist wohl Pornografie. Wahnsinn, oder?
Ja, das ist schon krass. 20 Prozent des kompletten Traffics. Ja.
Wahnsinn, ja. Unfassbar. In dem Sinne, Wolfgang, mache ich mich jetzt mal auf.
mir ist da noch gerade was eingefallen.
Was denn?
Nein.
Die Sache?
Nee, das war. Das, ich habe quasi dir den Satz in den Mund gelegt.
Achso, okay. Wolfgang, Spaß hat's gemacht.
Ebenfalls.
Ich gucke gerade nochmal. Soll ich mal einen kleinen Teaser geben, was in den nächsten Folgen noch Thema werden kann? Und wir müssen auch irgendwann mal über die Winterpause reden.
Training auf instabilem Untergrund.
Ah, habe ich das irgendwo noch aufgeschrieben?
Sollen wir schon teasern, dass es nächstes Mal eine besondere Folge wird?
Teaser mal an.
Es wird nächstes Mal eine besondere Folge.
Warum nochmal? Ich weiß es selbst nicht mehr.
Tommy, musst du auf nächste Woche warten.
Sagst du mir gleich nochmal, okay. Ja, perfekt, alles klar.
Tommy.
Wolfgang, gute Woche wünsche ich dir. Vielen Dank.
Gute Woche. Ciao.